Hallo liebe Beyond-Sports-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge. Heute widmen wir uns einer Organisation, die für Fairness, Transparenz und sauberen Sport steht, nämlich der Nationalen Anti-Doping-Agentur Deutschland, kurz NADA. Seit über 20 Jahren sorgt die NADA dafür, dass Sportlerinnen und Sportler unter gleichen Bedingungen antreten können, unabhängig von Sportart, Bekanntheit oder Wettkampfniveau. Viele verbinden sie vor allem mit Dopingkontrollen, aber dahinter steckt weit mehr. Wissenschaft, Medizin, Prävention, Recht, aber auch internationale Zusammenarbeit und der kontinuierliche Kampf für Glaubwürdigkeit im Sport. Kurz gesagt, die NADA ist eine der wichtigsten Säulen unseres Sportsystems und gleichzeitig oft unsichtbar.
Unser heutiger Gast steht im Zentrum dieser Aufgabe, Dr. Lars Motzifer. Erfahrener Jurist und seit vielen Jahren Vorstand der NADA. Er kennt die rechtlichen, menschlichen und sportlichen Seiten wie kaum ein anderer. Wir sprechen mit ihm darüber, wie moderne Dopingkontrollen funktionieren, wie Fälle aufgeklärt werden und was Prävention wirklich bewirken kann. Außerdem besprechen wir im Podcast natürlich die Frage, die viele beschäftigt. Gibt es irgendwann einen komplett sauberen Sport? Oder ist der Anti-Doping-Kampf eine Aufgabe, die niemals endet? Freut euch auf spannende Einblicke hinter die Kulissen, persönliche Geschichten, viel Hintergrundwissen und einen Blick in die Zukunft des Sports. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Lars, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Hallo Oliver, hallo Daniel.
Ja, lieber Lars, schön, dass du uns per Zoom zugeschaltet bist für diese Special-Folge. Bei den Special-Folgen starten wir immer mit unserem Namensorakel. Verrat uns doch, was bedeutet der Name Lars?
Ja, ich fange mit L an. L ist für mich Loyalität, denn ja, Fairness, Recht und Vertrauen in den Sport, das ist für mich die große Prämisse, das ist so ein bisschen auch leitgebend. A leitet auch so ein bisschen über, analytisch. Ich bin Jurist, ich bin Rechtswissenschaftler, für mich sind Fakten, sind Normen, Definitionen, tägliches Brot. Von daher passt das Ganze auch so ein bisschen ins Sportrechtliche. R geht dann so ein bisschen in den Bereich Respekt. Respektvoll umgehen mit Athletinnen und Athleten auf Augenhöhe zu sein, mit denjenigen, für die wir die Anti-Doping-Arbeit machen. Ja, und S, Steilvorlage, Sport, sportlich, ist genau das, was mein Leben prägt. Sei es jetzt im Fußball, bei einer Joggingrunde hier am Rhein oder letztlich tagtäglich beim Verfolgen von verschiedenen Wettkämpfen und Sportveranstaltungen.
Okay, cool. Und es ist auch kein Zufall, dass dein Name und die NADA jeweils 4 Buchstaben haben?
Nee, das hat in der Tat nichts zu sagen, aber es ist natürlich ein schöner Zufall.
Ja, jetzt hast du ja gerade schon das sehr stark auf deinen Job bezogen. Wir würden dich gerne aber am Anfang noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Wenn du jetzt mal nicht im Büro bist oder über Paragraphen nachdenkst, wo trifft man dich dann eher? Auf dem Rad, beim Joggen oder gemütlich auf der Couch mit Sportschau und Kaffee?
Also Sport ist für mich immer schon der zentrale Anker gewesen, sei es dann in der Tat in der beruflichen Ausbildung, aber vor allen Dingen auch im Privaten. Ich habe als Kind Fußball gespielt, aber auch sonst alle Ballsportarten ausprobiert, alles was irgendwo einen Ball hat, Tischtennis, Basketball, Volleyball, Fußball. Das war schon immer meine Leidenschaft, jetzt nicht professionell, aber schon immer so mit einem Leistungssportgedanken und das war dann auch etwas, was ich dann gut verbinden konnte im Beruflichen, aber natürlich bin ich auch großer Fan von Sportwettbewerben, also gerne gucke ich dann auch entweder im Stadion oder vor dem Fernseher große Sportwettbewerbe, in diesem Jahr zum Beispiel die World University Games oder im letzten Jahr eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland.
Du hast es zwar gesagt, du machst das jetzt nicht mit Leistungsgedanken, hast du trotzdem irgendwie so einen Moment, wo du sagst, okay, das war jetzt schon ein großer sportlicher Erfolg für mich, es kann auch der Siegtreffer beim Familien-Hobby-Turnier gemeint sein?
Ja, also im Jugendbereich war es schon so ambitioniert. Da habe ich schon die ein oder andere Auswahlmannschaft durchwandert und auch hier in Nordrhein-Westfalen kann ich mich da an ein gutes Event erinnern. In der B-Jugend sind wir da mal Niederrhein-Meister geworden, also schon etwas mehr als nur auf der Kreisliga-Ebene. Und das war dann schon ein erhabener Moment mit den Jungs, mit den Kolleginnen und Kollegen dann insgesamt dann auch zu feiern, alle, die dazugehörten vom Staff. Und da kam dann auch so ein bisschen der Gedanke, dass Leistungssport dann schon was Tolles ist und was Sinnstiftendes.
Das hast du gerade auch schon gesagt, du schaust viele Sportveranstaltungen an. Gibt es so eine Sportart, wo du sagst, die schaue ich am liebsten an?
Also es ist schon so, dass mich der Sport insgesamt fasziniert. Und da würde ich auch gar nicht differenzieren. Klar, die Nähe zum Fußball liegt nahe. Das ist auch das, was ja auch am meisten letztlich konsumierbar ist oder am leichtesten. Aber es sind ganz, ganz viele andere Sportarten, die mich auch interessieren. Sei es ein interessantes Tennismatch, jetzt gerade Paddle als neue Trendsportart. Das ist unheimlich interessant. Im Winter kommt dann wieder die Darts-WM dazu oder auch die Wintersportereignisse. Also ganz, ganz mannigfaltig. Ich finde es super, diesen Wettbewerb zu sehen und deswegen finde ich den Sport so wichtig.
Da haben wir hier auf jeden Fall einen sportbegeisterten Gast. Also du passt sehr gut in unsere Runde hier. Also ich glaube, mit egal ob Dart-WM, Wintersport, Formel 1, Paddel, Tennis, da können wir auch alle mit relaten, glaube ich. Versetze ich jetzt vielleicht mal noch kurz in unsere Rolle. Wenn du dir einen Wunschgast für eine Sportrunde wünschen dürftest, egal ob jetzt aus Vergangenheit oder Gegenwart, wer wäre das?
Ach, ich freue mich immer, wenn ich Athletinnen und Athleten, egal ob aktive oder ehemalige, in einem Gespräch habe. Weil das ist genau das, wofür wir ja auch unsere Arbeit machen. Und da kriege ich das meiste Feedback von dem, wie wir dann tatsächlich auch unsere Arbeit umsetzen können. Und das sind immer die liebsten Gäste. Ich würde das jetzt nicht an einer Person festmachen. Manchmal sind es auch diejenigen, die vielleicht nicht im Rampenlicht stehen, die am meisten und am besten was zu sagen haben, die am charismatischsten sind, wo ich dann denke, boah, das ist schon Wahnsinn, insbesondere so ein Leistungssportbereich mit einem ganz normalen Leben zu kombinieren, also das ist schon Chapeau.
Cool, jetzt haben wir schon einiges Persönliches über dich kennengelernt, direkt zu Beginn. Gehen wir jetzt mal noch ein bisschen mehr in die Richtung, in der du auch tätig bist. Also du bist seit vielen Jahren jetzt im Anti-Doping-Bereich aktiv. Wie bist du eigentlich ursprünglich in dieses Feld gekommen? Bist du da eher so reingerutscht oder gab es irgendwas, wo du sagst, das hat dich auch so an der Schnittstelle zwischen Sport und Recht gereizt? Nimm uns mal auf deine Reise mit.
Genau, also letztlich war es so, dass ich da in der Tat reingerutscht bin, aber ganz, ganz spannend, ganz interessant. Ich hatte immer schon den Gedanken, Sport, etwas mit Sport eben auch im Beruflichen machen zu wollen, nach der Schule, nach dem Abitur. Hab dann in Bonn mit dem Jurastudium begonnen, weil ich auch eine gewisse Passion hatte für das Rechtswesen. Aber den Sport habe ich nicht aus dem Auge verloren. Und während des Studiums ergab sich dann in der Tat durch Zufälle, durch Gespräche auch die Situation, dass ich von der NADA, von der Nationalen Anti-Doping-Agentur hier in Bonn dann auch erfahren habe und dass sie dann auch Juristen suchten oder eine Juristin. Und da habe ich mich dann kurz vor Ende meines zweiten Staatsexamens drauf beworben und hatte dann echt Glück, dann direkt hier unmittelbar nach dem zweiten juristischen Staatsexamen auch anfangen zu können. In der spannenden Phase, damals gab es eine Überarbeitung des Regelwerks, also ich war direkt mittendrin in der Thematik Regeln umzusetzen, die ich gerade vom Studium her ja nur so theoretisch kannte. Also das war so ein bisschen zwar reingerutscht in die Thematik, aber eine für mich dann auch wirklich gute Fügung.
Ich habe gesehen, die NADA gibt es ja seit 2002. Seit wann gibt es dich bei der NADA?
Seit 2008.
Das heißt, du hast ja wahrscheinlich schon jetzt auch viel mit aufbauen können derzeit.
Also in den Anfängen waren wir hier 8, 9, 10 Leute. Mittlerweile sind wir fast 50. Also von daher sieht man schon, wie trotz der jungen Zeit und der Phase, wie sich das Ganze entwickelt hat, positiv entwickelt hat, den Aufgaben, die wir dann letztlich auch haben. Und das macht mich auch ein Stück weit stolz, da ein Teil dieses Teams zu sein.
Aber gab es dann auch Momente, wo du dann so in deinem Job gemerkt hast, es ist vielleicht dann ja mehr als ein Job, es ist vielleicht auch eine Mission für dich?
Absolut. Natürlich als Jurist hat man natürlich ein breites Feld, was man möglicherweise dann beruflich machen möchte, sei es jetzt Richterin, Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt oder in einem Unternehmen. Und da muss man sich dann irgendwann auch selber hinterfragen, was möchte ich werden und was möchte ich machen. Und der Sport war für mich immer eine Triebfeder. Und der Sport vor allen Dingen in seiner Gemeinschaft. Und das war dann etwas, was ich dann auch im Laufe der beruflichen Entwicklung gesehen habe, dass sich das Einsetzen für einen sauberen Sport oder auch mal eine unpopuläre Entscheidung treffen zu müssen, dann auch dazugehört und dann auch für die Sache einzustehen, richtig Spaß macht. Ja,
spannend, weil da passt jetzt nämlich unsere KI-Frage sehr, sehr gut dazu. Wir geben nämlich bei den Special-Folgen der KI immer auch das Profil unseres Gastes und sagen, gib uns doch mal eine Frage, die wir stellen können. Und das ist unsere KI-Frage für dich, Lars.
Wie hat sich dein Blick auf den Sport über die Jahre verändert? Gerade durch die vielen Einblicke, die du durch deine Arbeit hast?
Ja, ich bin durchaus an der einen oder anderen Stelle kritischer geworden. Ich bin reflektierter geworden. Ich bin nicht nur der Konsument von Sport, sondern ich bin derjenige, der gerade für den Bereich Anti-Doping ja auch viel Fachwissen mit berücksichtigen kann bei der Bewertung und Einschätzung von Sachverhalten. Und das hat meinen Blick durchaus geändert. Darüber hinaus müsste man schon sagen, wenn man mit einer ständig mit der Situation konfrontiert ist, zu entscheiden, ob jemand einen Dopingverstoß begangen hat oder nicht, dann kommt man natürlich auch sehr, sehr viel mit Menschen in Verbindung, deren Geschichten man hört, deren Geschichten man dann auch anfängt zu lesen beziehungsweise dann auch zu bewerten. Und das ist ein unheimlich interessanter und wertvoller Erfahrungswert, den ich machen konnte. Und das prägt natürlich dann von Tag zu Tag, von Mal zu Mal meine Arbeit mehr.
Jetzt bist du ja Vorstand der NADA, also was ja schon auch was ganz Besonderes ist, so einen Posten auch inne zu haben. Reflektierst du das manchmal, was da auch passiert ist? Also hättest du dir das so erträumt, dass du irgendwann mal sagen kannst, ich bin Vorstand der NADA? Also denkst du da wirklich auch mal aktiv drüber nach, welchen Posten du aktuell hast?
Absolut. Also es ist ja für mich eine Aufgabe, die ich mit sehr viel Stolz und sehr viel Demut auch begegne. Gerade in den jungen Jahren. Ich bin seit 2011 im Vorstand. Gerade Anfang 30 war ich dort. Dann auch so eine verantwortungsvolle Position zu bekommen für den Sport in Deutschland, aber auch für die Mitarbeitenden hier in Bonn. Das ist dann schon eine Verantwortung, der man sich bewusst sein muss. Und das tue ich hier. Und bin aber auch, nehme auch meine Rolle so wahr, dass ich Teil eines Teams bin. Ich kann alleine wenig ausrichten, auch machen, wenn ich nicht ein Team habe, was ich davon überzeuge, meinen Weg oder unseren Weg mitzugehen. Also von daher ist das schon etwas, was ich stark reflektiere und immer wieder auch zum Gegenstand meiner Handlung mache.
Jetzt ist es ja so, viele kennen die NADA als die Dopingkontrollen machen. Kannst du uns mal erklären, was die NADA aber wirklich alles macht? Also das große Ganze eurer Arbeit mal erklären.
Also die NADA ist in der Tat mehr als nur die Dopingkontrollen. Das ist auch deshalb wichtig, weil als nationale Anti-Doping-Agentur wir den Auftrag bekommen haben, durch den Sport, die Sportpolitik und die Sportgesellschaft ja nicht nur ein Kontrollsystem aufzubauen, sondern auch Präventionsarbeit zu leisten, die Expertise einzusetzen in den medizinischen Themen, aber auch in den rechtlichen Bereichen zur Umsetzung eines Regelwerks, im kommunikativen Bereich und im administrativen Bereich und vor allen Dingen dann ja auch im internationalen Kontext. Also die NADA ist zwar für Deutschland so ein bisschen der Statthalter der Anti-Doping-Arbeit, aber letztlich nur eingegliedert in ein großes Ganzes im internationalen Kontext. Und das sehen wir ja auch immer wieder, dass auch die Athletinnen und Athleten das einfordern, dass wir uns gerade international einsetzen. Also das sind so ein bisschen die einzelnen Bausteine, aber natürlich das Thema Prävention und Dopingkontrollsystem als die maßgeblichen Bausteine.
Und wie ist die NADA strukturiert? Wer arbeitet da bei euch alles mit? Du hast ja gerade schon gesagt, mittlerweile seid ihr 50 Personen.
Ja, es ist ganz unterschiedlich. Ne? Für den medizinischen Bereich haben wir zum Beispiel Medizinerinnen, Mediziner, Apothekerinnen, Apotheker, gerade für die Verbotsliste. Viele Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, gerade für den Dopingkontrollbereich, die dann auch mit einer analytischen Sicht an das Kontrollsystem herangehen. Juristinnen und Juristen für die Bewertung von Regelverstößen. Kommunikationswissenschaftler, Verwaltungsmitarbeiter, also eine ganz, ganz breite Masse. Aber das Schöne ist, und das erlebe ich hier immer wieder, auch gerade bei einer Weihnachtsfeier oder bei einem Sommerfest, alle sind sportbegeistert. Alle probieren alles Neue aus, jegliche Spiele. Meistens ist da die Prävention bei uns ganz vorne in der Entwicklung von neuen Trendsportdingen. Und das vereint eben so die Truppe hier, dass jeder, egal was er macht, ja, so die Affinität zum Sport hat.
Und wie stellt ihr aber sicher, dass ihr wirklich unabhängig bleibt, auch wenn ihr im Sportsystem verankert seid?
Also die Unabhängigkeit, die operative Unabhängigkeit ist für uns das A und O. Das ist absolut maßgeblich. Deswegen haben wir Aufsichtsgremien, die bei uns nie eine alleine Entscheidung treffen können. Das heißt also, wir haben drei Vertreter aus dem sportpolitischen Bereich, drei Vertreter aus dem originären Sportbereich, zum Beispiel von den Sportverbänden, aber auch von den Athletenvertretungen und Vertreter aus der Gesellschaft. Zum Beispiel haben wir einen Vorstandsvorsitzenden, der ehemaliger Professor an der Charité war und dort Messmethodik mitentwickelt hat. Also von daher haben wir ganz unterschiedliche Personen, die Arbeit der NADA überwachen, aber immer Mehrheiten brauchen, um tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Und wir haben ein Fördersystem mittlerweile, das durch den Bund gesteuert ist und dementsprechend haben wir dort ein ausreichendes Finanzvolumen, um unsere Arbeit machen zu können.
Und wie kannst du jetzt eigentlich auch perfekt, du kommst ja auch aus dem Rechtsbereich, wie kannst du jetzt so das, was du vielleicht auch damals irgendwie gelernt hast, in deine Arbeit mit einfließen lassen?
Das Regelwerk ist natürlich das Entscheidende, die Grundlage, ob es jetzt eine Verbotsliste ist mit den entsprechenden verbotenen Substanzen oder Methoden im Anti-Doping-Bereich oder eben das Regelwerk, wie ein Dopingverstoß sanktioniert wird. Da hilft mir natürlich meine juristische Ausbildung und entsprechend bei der Bewertung von Sachverhalten sehr. Aber auch im administrativen Bereich hilft es ganz gut, weil es ist ja eben nicht nur das Anti-Doping-Recht, sondern ganz viele andere Rechtsgebiete, im Verwaltungswesen, im Verwaltungsrecht, im Stiftungsrecht. All das sind ja Rechtsmaterien, die durchaus als in der juristischen Ausbildung dann mal gestreift wurden, und dementsprechend kann ich darauf zurückgreifen.
Dann kommen wir jetzt mal vielleicht zu einem Thema, was wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert, und zwar natürlich die Dopingkontrollen. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und uns erklären, wie eigentlich so eine Dopingkontrolle abläuft. Also vor allem so vom ersten Hinweis bis zum finalen Ergebnis. Was passiert da alles?
Also zunächst einmal würde ich gerne auch darauf verweisen, wir haben einen Film dazu auf unserer Homepage. Jeder, der da Interesse daran hat, einfach mal reinklicken, www.nada.de. Unter Dopingkontrollsystem kann man, glaube ich, in gut 10 Minuten einen ganz guten Eindruck bekommen, wie denn tatsächlich so eine Dopingkontrolle, sei es eine Urinkontrolle oder Blutkontrolle, abläuft. Letztlich ist es so, dass wenn eine Dopingkontrolle stattfindet, wird die bei uns hier in Bonn geplant. Wir haben Dienstleister, die für uns dann mit Kontrolleuren und Kontrolleurinnen auf der ganzen Welt unterwegs sind und diese Aufträge ausführen. Ja, der Athlet, die Athletin wird aufgefordert zur Probe. Das ist im Wettkampf meistens nach einem Spiel, nach einem Wettbewerb. Dann geht es dann letztlich in die Dopingkontrollstation. Dort wird entsprechend das Dopingkontrollmaterial ausgewählt und die Probe durchgeführt. Alles wird am Ende des Tages dokumentiert, versiegelt, in ein WADA-akkreditiertes, also von der WADA vorgesehenes Labor geschickt, dort analysiert. Und wenn es ein positives Analyseergebnis gibt, dann wird dieses Ergebnis, was übrigens bei den Laboren anonymisiert, also als Code ankommt, ohne Namensbezug, wird dann an die NADA übermittelt. Wir ordnen das dann wieder einem klaren Namen zu. Das heißt, wir wissen, wer der Athlet, wer die Athletin ist, die dann den möglichen Dopingverstoß hat. Und dann fangen wir an, im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sportlich zu ermitteln, ob es ein Dopingverstoß ist. Das machen wir in erster Linie, indem wir den Athleten, die Athletin anschreiben, Stellungnahmemöglichkeiten geben. Dann darf die B-Probe geöffnet werden. Dann wird, wie gesagt, geprüft, ob es möglicherweise medizinische Gründe für dieses Analyseergebnis gibt. Und dann wird am Ende des Tages auch festgelegt, ob es eine Sanktion für diesen Dopingverstoß gibt oder nicht. Und dagegen kann der Athlet natürlich dann auch nochmal in ein unabhängiges Disziplinarverfahren gehen von dem Deutschen Sportschiedsgericht. Also das ist so ein bisschen der Weg von der Probe. Ja, im besten Falle ist alles gut gelaufen, ist die Probe negativ, dann wird das Ganze auch nur dokumentiert für die Statistik, und dann ist es auch gut. Aber im Falle eines Analyseergebnisses, das positiv ist, da geht es halt genau den Weg.
Jetzt hast du ja diesen einen Weg gezeigt, wie es sein kann. Aber es ist ja schon so, dass ihr wahrscheinlich ja im Jahr schon sehr, sehr viele Tests durchführt. Hast du da uns eine Zahl, wie viele Tests es so pro Jahr sind, die ihr macht?
Also im letzten Jahr 2024 waren es 12.000 Kontrollen, 16.000 Proben heißt das. Also es muss nicht bei jeder Kontrolle immer nur eine Probe genommen werden. Es können dann also auch mal eine Urin- und Blutkontrolle kombiniert werden. Also 16.000 Proben im Training und Wettkampf im Training bei deutschen Athletinnen und Athleten, die im Testpool sind, und im Wettkampf eben bei allen Wettkämpfen, die wir in Deutschland kontrollieren.
Wow, da muss ja wahrscheinlich auch ein krasses Managementsystem dahinter stecken, bei so vielen Proben, dass da ja auch wirklich gesichert ist, dass nichts schief geht, oder?
Absolut. Also so wie es eben dargestellt hat, war jetzt mal in 30 Sekunden das Kontrollverfahren dargestellt. Dahinter stecken natürlich ganz, ganz viele international normierte Regeln und Grundsätze, die eingehalten werden müssen. Also die Kontrollplanung ist schon stark vorgegeben von der Welt-Anti-Doping-Agentur, damit eben auch international alles gleich läuft, klar. Das nehmen wir uns dann nicht raus, sondern wollen das genauso umsetzen. Und dann natürlich auch in dem entsprechenden Ermittlungsverfahren, Ergebnismanagement, mit der medizinischen Bewertung, mit der labortechnischen Analyse. Das ist auch alles klar gegliedert und letztlich für jede einzelne Probe immer wieder umzusetzen. Denn wenn da was schief läuft, sowohl bei der Kontrollabnahme, Durchführung, geht das niemals zulasten des Athleten, sondern wird dann im Zweifel aufgrund von entsprechenden Messfehlern einzustellen sein. Unser Ziel, unser Anspruch ist es, und das haben wir auch in den letzten Jahren weiter ausgebaut, dass es da so wenig Fehler gibt, und das ist tatsächlich auch gut so.
Und was sagen die Zahlen über die aktuelle Lage in Sportdeutschland aus?
Naja, das ist ja immer die Frage. 16.000 Proben, 12.000 Kontrollen, und dann, wenn man dagegen stellt, ungefähr roundabout 80 Sachverhalte, die dann tatsächlich zu einem möglichen Dopingverstoß führen, ja, da ist der Prozentsatz alleine schon relativ einfach sehr gering. Da wird man natürlich die Frage stellen können, ist das jetzt ein gutes Ergebnis, ist ein schlechtes Ergebnis? Wir vergleichen das auch immer mit dem Beispiel der Radarkontrolle. Wenn ich mich an die Straße stelle und dort stehe, 2, 3, 4 Stunden und ich habe 10 Leute geblitzt oder 100 oder einen, ist das dann viel, wenig oder was sagt das über das Thema aus? Also deswegen ist es immer schwer zu sagen, was abstrakte Zahlen aussagen. Ich glaube, jeder Dopingfall ist immer noch einer zu viel, weil das zeigt, dass im Endeffekt tatsächlich irgendwo noch verbotene Substanzen genommen werden. Unser Ziel ist es natürlich, das bestmöglich herauszufiltern. Andererseits ist das Dopingkontrollsystem aber natürlich auch dafür da, den sauberen Athleten zu schützen und ihm auch die Gewissheit zu geben, guck mal, wir schauen genau hin, wir nehmen dir auch die Gerüchte, die möglicherweise entstehen, weil deine Leistungen auf einmal so gut sind, können dann aber auch belegen, dass wir dort Tests gemacht haben, die valide sind, die auch nach allem analysieren. Also das sind ja immer die zwei Seiten. Einmal das Detektieren von Doping und einmal auch das Unterstützen sauberen Sports.
Ich finde, es ist halt auch so ein bisschen so das Problem, was wir haben, weil oftmals hört man ja auch, ja, es gibt ja eigentlich zu wenig Fälle, die aufgedeckt werden. Und andererseits kann man ja aber auch sagen, dass es ja auch was Positives ist, wenn es eben nicht so viele Fälle gibt. Und da ist ja wahrscheinlich eher so ein Zwiespalt für euch, weil da so die richtige Richtung zu finden, ist ja wahrscheinlich nicht so einfach, weil im Endeffekt, du hast ja jetzt gesagt, es sind ja schon viele Tests, die ihr durchführt. Und wenn eben nicht so viele Aufdeckungen da sind, ist es ja eigentlich eher was Positives. Aber in der Gesellschaft wird es ja trotzdem manchmal negativ wahrgenommen.
Genau, deswegen ist es für uns ganz wichtig, auch das immer möglichst transparent darzustellen, was wir machen, was wir analysieren. Dafür machen wir Workshops, dafür machen wir ja unsere Jahresstatistik. Denn das ist ja genauso wichtig. Ich habe zwar gesagt, die Hauptsäulen habt ihr ja auch entsprechend richtig beschrieben, aber das Kommunikative ist unheimlich wichtig, auch darüber zu reden, was wir machen. Es gibt mal Höhen, mal Tiefen. Wenn Fälle da sind, dann sind die in den Medien. Aber wenn die wieder abebben, dann ist wieder Ruhe, dann geht es irgendwann wieder hoch. Unsere Arbeit ist aber jeden Tag da und jeden Tag wichtig. Und das ist gerade der entscheidende Punkt, sowohl im Kontrollsystem als auch sicherlich im Bereich der Prävention, der zweiten Hauptsäule.
Du hast ja jetzt auch eben schon angesprochen, wie das jetzt ist, wenn ein positiver Fall aufgedeckt wird. Ich würde da vielleicht trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen mehr en Detail drauf schauen. Gerade wenn jetzt zum Beispiel die erste Kontaktaufnahme erfolgt, also das heißt, ihr seht, okay, da ist jetzt ein positiver Befund da. Wie funktioniert da die Kontaktaufnahme mit dem Athleten? Schreibt man da einen Brief? Gibt es eine Mail? Geht jemand zu ihm nach Hause? Und was sind da auch so die Reaktionen, die ihr bekommt von den Athletinnen und Athleten?
Es ist ein schriftliches Verfahren, also das ist ja auch letztlich etwas, was auch gewachsen ist in der Struktur. Da haben wir auch gesehen, dass wir natürlich mit einer Zielgruppe zu tun haben, junger Zielgruppe. Andererseits wissen wir auch, dass in einem solchen Fall viel dranhängt und möglicherweise relativ zügig auch ein Rechtsbeistand bei den Athletinnen ist. Und demzufolge müssen wir natürlich unsere Schreiben so aufsetzen, dass sie rechtlich fundiert und wasserdicht sind, andererseits aber auch verstanden werden. Ja, wenn man von einem von der Norm abweichenden Analyseergebnis spricht, dann werden 9 von 10 Leute sagen, was das denn Schlimmes. Das müssen wir dann natürlich erläutern und erklären, auch mit den, vor allen Dingen mit den Rechten, die die Athletinnen und Athleten dann haben, was sie machen sollen. Das ist also dann schon ziemlich geguided, aber da kommen dann schon mal 5, 6 Seiten zusammen, in dem dann auch erklärt wird, wie es dann weitergeht. Die Reaktionen sind dann ganz unterschiedlich. Manche rufen dann direkt an und versuchen dann, uns Dinge am Telefon zu erläutern. Einige sagen gar nichts. Da muss man dann auch hinterher sein, damit dann auch alle Rechte ordnungsgemäß und fristgerecht gewahrt werden. Und andere sind eben rechtsanwaltlich vertreten und werden dann entsprechend über den Anwalt Auskünfte suchen oder Stellungnahmen einreichen.
Ein großer Teil eurer Arbeit ist ja auch, wie wir schon angesprochen haben, die Prävention, also verhindern, dass Doping überhaupt erst passiert. Kannst du uns da mal einen kleinen Einblick geben, wie ihr das konkret umsetzt?
Prävention ist für uns nahezu Wichtigste, denn bevor eine Dopingkontrolle stattfindet, sollte ein Athlet wissen, was die NADA ist, wissen, was eine Dopingkontrolle ist, wissen, was vor allen Dingen nicht in den Körper gehört. Und das machen wir sehr, sehr früh und versuchen das auch wirklich flächendeckend mit verschiedenen Netzwerken, die wirklich schon im Schulalter anfangen, dann in den Leistungssport natürlich hineinwirken, mit den entsprechenden Zielgruppen auszubauen. Das ist ein Netzwerk, was wir über die Sportverbände, über die leistungsorientierten Schulen ausbreiten, aber eben über alle auch digitalen Möglichkeiten. Wir haben ein E-Learning, wo man dann auch völlig unabhängig von jeglicher Struktur Informationen über die Anti-Doping-Arbeit bekommen kann. Wir bewegen uns auch im kommunikativen Bereich, in den sozialen Medien, in dem Austausch mit den Sportlerinnen und Sportlern. Haben also ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten, Informationen und damit auch Prävention zu streuen. Und auch die gute alte Broschüre ist aus den Vorzimmern von Ärztinnen und Ärzten auch nicht wegzudenken. Also überall, wo wir denken, da könnte eine Information wichtig sein, um tatsächlich aktuell über Dopingfallen oder über Doping-Sachverhalte aufzuklären, nehmen wir das wahr.
Das heißt, ihr fangt dann aber auch schon relativ früh mit der Aufklärung an. Das heißt, es richtet sich jetzt nicht nur an die Kaderathleten.
Richtig. Also wir schauen schon, dass wir auch in sportbetonte, sportorientierte Schulen reingehen, aufgrund des Verbundsystems, was wir mit den Ländern über die Jahre aufgebaut haben. Also in den Bundesländern haben wir also Ansprechpersonen meistens über Sport oder Kultusinnenministerkonferenzen, die für den Sport, die für die Aufklärung, pädagogische Aufklärung zuständig sind. Und dieses Netzwerk versuchen wir dann mit Multiplikatoren in den entsprechenden Regionen zu nutzen, um wirklich ganzheitlich und frühzeitig anzufangen mit Informationen über Antidoping.
Wenn wir jetzt über den Fußball sprechen, da ist dann wahrscheinlich auch ein Termin im Nachwuchsleistungszentrum bei euch auch immer Pflicht, oder?
Absolut, ja. Aber auch nicht nur da, sondern auch in den Vereinen, bei den Managern, in der Nationalmannschaft, in den Juniorennationalmannschaften. Also das ist für uns gängige tägliche Arbeit, ja.
Aber wenn ihr da so Termine habt, sind dann nur die Sportlerinnen und Sportler eingeladen oder macht ihr das auch mit den Trainern und mit den Eltern?
Absolut, ganzheitlich meint, natürlich immer bedarfsgerecht. Zum Beispiel, wenn man in die Schule geht, verbinden wir das morgens mit dem normalen Schulunterricht und versuchen dann über mittags, nachmittags auch die Eltern entsprechend mit aufzunehmen. Im besten Falle dann möglicherweise auch noch Trainerinnen und Trainer mit einzubinden, ja.
Findest du, die sind eher Mitstreiter oder manchmal vielleicht auch ein Teil des Problems?
Naja, wenn wir kommen, ist das nicht unbedingt immer passend. Ne? Wir erzählen natürlich auch vieles und harten Stoff und das ist natürlich in der heutigen Zeit, wenn man das nicht ganz in 30 Sekunden vermitteln kann, möglicherweise bei dem einen oder anderen dann schon zu viel und zu langweilig und es passt eine Kontrolle ja sowieso nie. Also von daher, muss man dann auch bei dem einen oder anderen ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber auch das, muss ich sagen, hat sich in den letzten Jahren deutlich, verbessert. Wir sind nicht mehr als Problem, angesehen, sondern als, Teil der Lösung, der Unterstützung, der Hilfestellung, damit eben tatsächlich, ja, möglichst breit, Informationen da sind und auf Personen auch zurückgegriffen werden kann, wenn man mal eine Expertise braucht.
Aber es ist ja schon so gewollt, dass dann quasi die Personen gar nicht wissen, wann sie kontrolliert werden, oder?
Genau, aber das ist ja auch Teil der Aufklärung und der Information, dass wir genau sagen, wie wir unser Dopingkontrollsystem grundsätzlich ausrollen, ohne jetzt im Einzelfall zu sagen, wen wir kontrollieren. Nur damit auch natürlich ein Verständnis da ist, dass wenn wir zum Beispiel in eine Schule reingehen und denjenigen oder diejenige, die eigentlich leistungssportmäßig unterwegs ist, möglicherweise auch nach einer Klausur oder nach einer Klassenarbeit dann zur Dopingkontrolle bitten, dass das eben auch normal ist und eben nicht nur nach dem Champions League Halbfinale eine Dopingkontrolle durchgeführt wird.
Aber ihr erwartet natürlich dann schon auch von den Sportlerinnen und Sportlern, dass sie halt dann sehr viel auch von sich preisgeben, was sie halt machen und wo sie sich befinden. Das ist euch ja wahrscheinlich auch bewusst, oder?
Absolut. Und deswegen, das sagte ich ja auch, da muss man immer ein Stück weit mit Demut rangehen. Wir sind Dienstleister des sauberen Sports. Alle die Maßnahmen, die im Moment von uns umgesetzt werden, sind eine Reaktion oder auch ein gewolltes Vorgeben aus dem Sportsystem selbst. Also das machen wir nicht zum Selbstzweck, sondern haben es im Endeffekt in der Situation umzusetzen, was uns der Sport mitgegeben hat. Die Regelwerke werden alle 6 bis 7 Jahre überarbeitet und da werden dann immer wieder neue Standards und Maßregeln festgelegt. Und wenn es eben darum geht, tatsächlich eine unangekündigte Kontrolle als maßgeblich zu machen, dann setzen wir die um. Aber nochmal, wichtig ist, die Athletinnen und Athleten mitzunehmen, ihnen das zu erklären, warum wir das tun. Und dann ist meistens auch schon vieles gewonnen. Dann ist der Ärger, der am Anfang dann über die unpassende Situation da ist, auch schnell verflogen.
Um das Thema jetzt mal abzuschließen, ihr habt ja noch die Kampagne Alles geben, nichts nehmen. By the way, einen coolen Slogan, wie wir finden. Was steckt dahinter und wie kam der Slogan so an?
Ja, auch wir haben uns über die Jahre ja auch gefragt, wie kommen wir tatsächlich auch so an, dass tatsächlich nicht nur unsere fachliche Arbeit gewertschätzt wird, sondern auch das Ganze in einem Gewand daherkommt, der andockt an der ja, Lebenswahrscheinlichkeit oder an der Lebenssituation der jungen Athletinnen und Athleten. Und alles geben, nichts nehmen und auch die Kampagne für saubere Leistung haben wir aufgesetzt, um einfach eine Mitmachaktion zu haben. Ne? Jeder kann sich zu diesem Slogan bekennen. Natürlich ist, wenn ich mit einer Tasche, die ich habe, wo das draufsteht, wenn ich dann am Flughafen stehe, werde ich natürlich darauf angesprochen, was ist denn alles geben, nichts nehmen. Aber meistens ist es genau so, cooler Spruch. Und wenn ich dann auch noch sage, wo es herkommt, gibt es dann auch meistens die beiden Daumen hoch.
Was ich auch noch gerne ansprechen möchte, ist so auch dieses digitale Zeitalter, in dem wir angekommen sind. Also ihr habt jetzt auch als NADA einige digitale Tools am Start. Also es geht ja von der Medikamentenprüfung bis hin zu den Meldungen, die ja auch Whereabouts genannt werden. Ja, dadurch erfahrt ihr zum Beispiel auch, wo sich dann die Athletinnen und Athleten befinden. Also jetzt wirklich just in diesem Moment. Und dadurch sind auch Kontrollen möglich. Wie digital ist denn die NADA heute aufgestellt? Und gibt es da auch Pläne für die Zukunft, dieses digitale Treiben noch weiter voranzubringen?
Ja, absolut. Die Hauptargumente, die wir vorbringen, ist natürlich auch da anzudocken, wo man im Moment tatsächlich ist. Da ist natürlich auch KI ein großes Thema, was für uns natürlich auch in der Dopingkontrollplanung wichtig ist. Alles das, was bislang oder auch in den letzten Jahren von Personen händisch mühsam durch Know-how entwickelt werden musste, in Datenbanken dann zusammengetragen werden muss, kann jetzt durchaus mit einer Unterstützung von KI deutlich flüssiger, deutlich schneller, deutlich zielgerichteter erfolgen. Da werden wir sicherlich weiter investieren in diesen Bereich. Und ansonsten sind wir natürlich schon in vielen Bereichen E-Learning, Einsatz von Virtual Reality im Bereich der Prävention, wo wir über die Virtual Reality Brillen eine Dopingkontrolle also wirklich live erleben können. Ne? Also man ist dann wie in einer Dopingkontrollstation, in der man dann selbstständig diese Kontrolle durchlaufen kann. Also da sind ganz, ganz viele Punkte, die wir machen. Du hast es angesprochen, im Bereich der TOEs, also der medizinischen Ausnahmegenehmigung oder medizinischen Rückfragen, haben wir eine Art Navigator aufgesetzt, der ganz, ganz schnell durch Eintragen von entsprechenden Substanzen oder Präparaten ein Ergebnis auswirft, ob eine Substanz verboten oder erlaubt ist. Also da docken wir schon an, in dem Social-Media-Bereich ja ohnehin. Also von daher ist das Ganze digital, ist das Ganze zielgruppengerecht aufgebaut.
Aber es sind ja immer wieder auch Vertreter der NADA eben für die Dopingkontrollen unterwegs. Das heißt, es ist ja dann noch ein sehr, sehr hoher Personalbedarf, den ihr habt. Habt ihr euch da irgendwie auch mal überlegt, in eine andere Richtung zu gehen? Vielleicht auch irgendwie dann Robotertechnik einzusetzen und dann vielleicht auch direkt schon Tests vor Ort auswerten zu können?
Gerade in der Corona-Lage haben wir relativ viel experimentiert, muss ich ehrlich sagen. Also wie tatsächlich dieses für uns alle ja neue Phänomen, dass man gar nicht mehr mit Menschen in Kontakt kommen darf, nutzt, um tatsächlich innovativ zu werden. Das haben wir getan, indem wir ein Tool genutzt haben, in dem der Athlet oder die Athletin sich selbst durch einen Dried Blood Spot, heißt das Ganze, am Oberarm dann selber so einen kleinen Blutstropfen abnehmen kann. Das haben wir auch mal einfach durchgesponnen, dass man das theoretisch auch mit einem Videocall begleiten könnte, tracken könnte und damit tatsächlich dann auch völlig ohne Personalaufwand, außer dem Aufwand des Athleten, der es dann tatsächlich wieder in den Versand bringt, umzusetzen. Das hat dann nicht mehr zur Marktreife gelangt bislang, weil es dann tatsächlich wieder zurückgegangen ist in den Normalbetrieb. Aber das sind so Beispiele dafür, dass natürlich die Anti-Doping-Arbeit und auch unsere Arbeit ja in diesem Technologieprozess Fortschritte macht. Aber wichtig ist es halt, dass es international von der Welt-Anti-Doping-Agentur akzeptiert wird. Da ist viel Forschung, aber das dauert dann eben auch seine Zeit.
Spannendes Thema auf jeden Fall. Was ich auch spannend finde, sind eben diese Whereabouts, also dass Athletinnen und Athleten ja auch wirklich ihren Ort oder ihren Standort auch mit euch teilen. Und das ja schon auch ein gewisser Eingriff auch in die Privatsphäre ist, beziehungsweise ja auch sehr verpflichtend ist. Das darf man auch nicht vergessen. Wie ist so die Reaktion? Also was habt ihr da bisher so als Feedback bekommen? Also verstehen diejenigen auch die Bedeutung dahinter?
Ja, also gerade diese Whereabouts, dieses Abgeben von personenbezogenen Informationen zur Dopingkontrollplanung, die sind wichtig, weil sonst würden wir nicht wissen, wo sich ein Athlet außerhalb eines Wettkampfs aufhält und so könnten wir auch kaum unseren Auftrag erfüllen, außerhalb des Wettkampfs Kontrollen durchzuführen. Aber es ist schon ein massiver Einschnitt. Ne? Also natürlich pflegt sich das Ganze wie so eine Art Outlook-Kalender, in dem man dann auch seine regelmäßigen Termine einträgt und wo das Verständnis natürlich da ist, ist, dass Athleten und Athleten sagen, also ja, wenn ich mich auf Olympia vorbereite, dann mache ich das nicht 2 Tage vorher, dann mache ich das Jahre vorher, dann weiß ich auch so ein bisschen grundsätzlich, was ich trainiere, wo ich bin. Aber da kann sich natürlich jeden Tag durch ganz, ganz unterschiedliche Sachverhalte etwas ändern. Und darauf kann natürlich das System reagieren, aber ist natürlich dann Aufwand. Wir haben mal mit Athleten hier in Deutschland ein System forciert, was stärker zu einem Device, also zu einem Tracking-Punkt geht. Das ist dann wie so eine Art Schlüsselanhänger wäre es gewesen, den man immer bei sich führt, der dann letztlich Signale sendet, die dann aufgenommen werden können, um halt dieses technische Thema auszustellen. Aber auch da war die Reaktion völlig unterschiedlich, ne? Von Fußfessel bis hin zu praktischem Tool war letztlich alles dabei. Aber wir werden auch da weiter am Ball bleiben und zu schauen, dass wir es bestmöglich im Sinne der Athletinnen und Athleten umsetzen. Haben auch viele Athletinnen und Athleten Perspektiven hier in Deutschland schon eingebracht in internationale Gremien. Also bleiben da weiter am Ball.
Und wenn wir jetzt in den anderen Bereich schauen, also den Breitensport, den Amateursport, ja, was ist da so das Feedback? Also kommt da auch vielleicht manchmal auch eher so das Feedback, dass die sagen, hier fehlt die Dopingprävention oder hier wird, oder wir werden nicht richtig ernst genommen. Hast du da auch Einblicke in dieses Themenfeld?
Also wir versuchen natürlich so breit wie möglich aufgestellt zu sein. Wir haben jetzt viel über Fußball geredet, aber wir haben insgesamt, glaube ich, noch 69, 70 andere Sportarten, Verbände, die wir genau gleichrangig mit Informationen, mit Präventionsmaßnahmen und auch mit Dopingkontrollen versehen. Also von daher versuchen wir schon bestmöglich in die Breite der Gesellschaft des Leistungssports reinzugehen. Aber irgendwo ist das Ganze natürlich endlich. Auch wenn sich 16.000 Proben viel anhört, verteilt eben auf 70 Verbände, ist eine einfache Rechnung. Da bleibt man an der Spitze des Eisbergs irgendwo hängen. Deswegen ist es uns genauso wichtig, dass wir gerade über die Prävention Eltern mitnehmen, die vielleicht Kinder haben, die noch nicht in diesem höchsten Level angekommen sind, möglicherweise dahin wollen. Da nehmen wir schon alles ernst, was uns entgegenkommt, sowohl Kritik als auch Unterstützung, als auch möglicherweise Hilflosigkeit oder Ratschläge, die man sucht. Also von daher versuchen wir es wirklich breit aufzustellen.
Lass uns mal noch einen Blick auf die aktuelle Situation werfen. Was denkst du, wo sind die größten Herausforderungen im Anti-Doping-Kampf aktuell?
Es ist schwer zu sagen. Ich hatte es ja eben schon mal angerissen, dass ich gesagt habe, also mal ist ein Fall da, dann ist es in der Öffentlichkeit, dann ist es auch wieder sehr präsent, dann wird auch viel darüber diskutiert. Das ist natürlich einerseits in dem Fall wichtig, andererseits aber auch grundsätzlich für die Anti-Doping-Arbeit. Wichtig ist, dass die Akzeptanz hoch bleibt. Wir haben viele Integritätsthemen im Sport, nicht nur Anti-Doping, wir haben jegliche Art der Gewalteinwirkung, Matchfixing im Sport. Also das sind alles Dinge, die bekämpft werden müssen oder angegangen werden müssen. Wichtig ist aber auch gerade im Anti-Doping-Bereich immer klar zu bleiben, auch transparent zu bleiben, so gut es geht, um tatsächlich alle Leute mitzunehmen und über die aktuellen Entwicklungen auch auf dem Laufenden zu halten.
Genau über die Transparenz gibt es ja aber auch immer wieder Diskussionen, weil zum Beispiel, wenn jetzt ein Dopingfall oder publik wird oder veröffentlicht wird, vielleicht auch mit Namen, das ist ja nicht immer der Fall. Wie siehst du so dieses Spannungsfeld zwischen Datenschutz und öffentlichem Interesse?
Absolut wichtige und legitime Frage. Wichtig ist für uns, dass wir das Anti-Doping-Regelwerk so umsetzen, wie es international gefordert ist. Und dazu gehört eine Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen dazu. Allerdings können wir dieses Regelwerk nur so umsetzen, wie es auch in Deutschland oder auch in Europa gesetzlich normiert, also vorgegeben ist. Und da beißt es sich im Moment halt an der Stelle der Veröffentlichung von Sanktionsentscheidungen mit dem Namen in einer Online-Datenbank. Dafür gibt es im Moment keine rechtliche Grundlage. Das ist bedauernswert, aber das gibt halt uns trotzdem nicht das Recht, uns darüber hinwegzusetzen und zu sagen, wir machen es jetzt trotzdem, sondern wir können nur appellieren an die Sportpolitik und an diejenigen, die es zu entscheiden haben und festzulegen haben, uns die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen. Und dann sind wir sicherlich sehr, sehr schnell auch wieder bereit, das, was wir ja vor einer gewissen Zeit auch gemacht haben, zur Erhöhung der Transparenz beizutragen, Dinge zu veröffentlichen. Denn da bleibe ich bei, diese Transparenz ist ein A und O, um tatsächlich eine valide Anti-Doping-Arbeit zu machen.
Was wir uns auch noch gefragt haben, ist, wie bleibt man da eigentlich jetzt als NADA überhaupt up to date? Weil es gibt ja immer wieder neue Substanzen oder auch neue Methoden, um zu dopen.
Also da sind wir glücklicherweise sehr gut aufgestellt in Deutschland. Wir haben zwei von der WADA anerkannte Labore, einmal in Köln und einmal in Dresden. Und gerade in Köln, hier bei uns vor der Tür im Rheinland, wird auch präventive Dopingforschung betrieben. Das heißt also, man guckt sich schon an, um nach vorne gerichtet zu schauen, was sind denn die Trends, was sind denn die Dinge, die tatsächlich sich möglicherweise ergeben können. Dann haben wir ein gutes Netzwerk mit den staatlichen Ermittlungsstellen, insbesondere mit dem Zoll, die dann auch im Endeffekt messen können, was tatsächlich an möglichen Dopingsubstanzen schon nach Deutschland reinkommt. Also nicht nur die theoretische Prüfung durch ein Labor, sondern auch die tatsächliche praktische Umsetzung, was täglich hier an den Flughäfen oder an den Zollkontrollen auch aufkommt. Also da versuchen wir schon, das Gap zu schließen, wenngleich wir uns natürlich im Klaren darüber sind, dass Betrüger in diesem System, die versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen, immer ja den Anspruch haben, einen Schritt weiter zu sein. Aber wir versuchen, das Ganze zu minimieren und sind da auch ganz guter Dinge.
Kannst du mal so pauschal sagen, wie viele neue Substanzen pro Jahr auf diese Dopingliste draufwandern?
Ah, das lässt sich schwer sagen. Es ist mal wieder so ein, es ist halt in einem Dauer-Monitoring-Programm auch der Welt-Anti-Doping-Agentur. Und man ist mittlerweile hingegangen, das sind ja chemische Formeln, die teilweise dahinter stecken, dass also nur eine kleine Abwandlung an einer Substanz tatsächlich schon den gleichen Wirkgrad hat, aber möglicherweise nicht von dem klaren Namen erfasst ist, hat man es aber trotzdem geschafft, in der Liste auch diese Substanzen als ja generelle Kategorien, also Abwandlungen auch mit aufzunehmen. Also von daher ist das gar nicht zu quantifizieren, aber im Endeffekt immer mit einem Monitorprogramm zu sehen, um tatsächlich auch darauf relativ zügig, also mindestens einmal im Jahr reagieren zu können.
Aber die Entscheidung, welche Substanzen jetzt auf die Dopingliste kommen, die liegen bei der WADA.
Richtig.
Okay, das heißt, ihr setzt quasi nur das Recht von der WADA um.
Ja, aber wir arbeiten zum Beispiel in dieser Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt, was auf die Verbotsliste kommt, mit. Also wir haben da Kolleginnen und Kollegen, Experten hier aus Deutschland, die in dieser Arbeitsgruppe mitarbeiten und damit im Endeffekt auch ein gewichtiges Wort mitreden können, was tatsächlich in Zukunft verboten ist oder nicht.
Okay, sprich die WADA, also die Welt-Anti-Doping-Agentur, ist dann schon eher ein Stück weit übergeordnet und nicht unbedingt ein Partner auf Augenhöhe.
Ja, beides. Also natürlich sind sie die Welt-Anti-Doping-Organisation, die letztlich die Regeln für alle vorgibt. Mhm. Auf der ganzen Welt. Aber natürlich sehen wir uns als gleichen Partner. Wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen einen sauberen, fairen Sport. Wir wollen saubere Athletinnen und Athleten schützen. Natürlich ist es was anderes, als wenn man das im Tagesgeschäft hier vor Ort macht. Das ist in jeder Ober- und jeder Behörde ist das möglicherweise auch so, dass es immer eine Institution gibt, die Recht setzt und die andere, die es tatsächlich umsetzt. Aber letztlich ist es das gleiche Ziel. Und dementsprechend sehen wir uns da schon als gemeinsamer Partner der Anti-Doping-Arbeit. Aber natürlich nach den Vorgaben der WADA.
Mhm. Gab es aber nicht den Fall, dass mal irgendwas von der WADA umgesetzt worden ist oder ein Mittel auf die Dopingliste gekommen ist, wo ihr dann so gesagt habt, boah, eigentlich finden wir das gar nicht gut?
Natürlich gibt es in diesem Abstimmungsprozess immer wieder unterschiedliche Positionen. Wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Cannabis nimmt, ne? Das ist nach wie vor auf der Verbotsliste, also im Sport verboten. Jetzt haben wir in Deutschland eine Teillegalisierung dieser Substanz. Also wird es für uns natürlich unheimlich schwer, im Leistungssport dazu vermitteln, dass wenn er abends auf einer Party ist und sein bester Kumpel, der nicht im Leistungssport ist, darf in einem Rahmen möglicherweise diese Substanz konsumieren, er aber nicht. Da wird es natürlich schwierig, das zu vermitteln. Aber wenn man auf den Gesamtkontinent guckt, dann gibt es sicherlich einige Länder, wo es genauso gehandhabt wird wie bei uns oder noch liberaler. Es gibt aber auch andere Länder, wo es deutlich restriktiver gehandelt wird. Und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, immer diesen internationalen Blick zu haben. Aber natürlich bringen wir uns dann entsprechend ein, dass wir sagen, pass mal auf, das wird bei uns schwer zu vermitteln sein, gerade bei den Athletinnen und Athleten, dass dafür, wenn wir das dann nachweisen, es auch eine entsprechende Sanktion geben muss.
Hast du auch Einblicke, jetzt in welchen Ländern es vielleicht gut oder schlecht läuft mit Dopingkontrollen?
Also wir haben grundsätzlich schon über die Jahre hinweg ein deutlich besseres Dopingkontrollsystem weltweit. Das sieht man dann auch bei den Kontrollzahlen bei Olympischen Spielen. Da ist das Ganze auch wesentlich strukturierter seit, ich würde mal sagen, den letzten 3 oder 4 Olympischen Zyklen. Natürlich sind es auch die Nationen, die dann in so einem Medaillenspiegel weiter vorne sind, die auch stärker gehalten sind, Anti-Doping-Arbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Und demzufolge kann man schon sagen, dass die Nationen grundsätzlich höher und mehr arbeiten, die auch in dem Sport tatsächlich mehr Medaillen gewinnen. Aber wir haben ja auch gesehen, Dopingskandale teilweise in Russland oder teilweise auch in China zeigen dann auch immer wieder so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Aber im Endeffekt auch das Ausschluss eines Kontrollsystems, wo man dann genauer hinguckt.
Vielleicht eine etwas persönliche Frage. Es gibt ja viele Dopingfälle, wo dann schon das Schicksal sehr, sehr schwierig ist, das auch mit anzugucken, weil es ja oft auch der Fall ist, dass die Sportlerinnen oder Sportler, die es dann am Ende betreffen, die wussten das quasi gar nicht. Also die haben das nicht aktiv genommen. Da gab es ja jetzt mal 2 Fälle in letzter Zeit, wo es einmal über den Geschlechtsverkehr übertragen worden ist und einmal irgendwie auch über einen Öl vom Masseur oder irgendwie, ich glaube, sowas in die Richtung gab es ja mal. Hast du dann persönlich auch da manchmal so ein bisschen Mitleid mit den Sportlerinnen und Sportlern, wo du so denkst, boah, eigentlich ist es jetzt ja fast unmöglich gewesen für die Person, das irgendwie rauszufinden, dass sie nach der Situation vielleicht so ein Dopingmittel dann im Blut hat?
Ja, also wir gucken uns jeden Fall ja ganz genau an und versuchen bestmöglich auch in jedem Einzelfall mit Athletinnen und Athleten in Kontakt zu kommen. Und natürlich ist das dann bitter, wenn man Regelwerke erklärt und sagt, pass mal auf, das sind die Regeln, dagegen hast du jetzt verstoßen. Und da gibt es natürlich noch eine Graduierung, ob ich das jetzt voll absichtlich zum Zwecke der Leistungssteigerung gemacht habe oder eben nahezu gar nicht wusste, wie diese Substanz in den Körper gekommen ist. Das ist auch ein großes Problem. Ne? Kontaminationen, Umweltkontaminationen, also Dinge, die noch nicht mal über den bewussten Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln oder Medikamenten erfolgte, sondern durch andere Dinge passieren können. Das ist natürlich dann tragisch. Und deswegen ist es ja so wichtig, vorher aufzuklären, für zu informieren. Auch da gibt es ja Mittel und Wege, die wir versuchen, dann ja auch in den Fällen einzusetzen. Gerade durch die Analytik Evidenz, also Sachverhalte darzulegen und Beweise zu finden, dass es eben eine Kontamination ist und dementsprechend das Verschulden des Athleten auszuschließen. Also da versuchen wir schon, in jedem Einzelfall bestmögliches rauszuholen. Aber natürlich gibt es tragische Fälle. Aber auf der anderen Seite ist es das ja eben auch der Job der NADA an der einen oder anderen Stelle auch eine unpopuläre Entscheidung im Sinne des Regelwerks und im Sinne der internationalen Anti-Doping-Arbeit zu treffen.
Heißt im Endeffekt kann man sagen, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.
So lässt es sich sicherlich gut zusammenfassen, ja.
Ich habe tatsächlich noch eine kleine Nachfrage zur Dopingliste. Ihr evaluiert das Thema ja wahrscheinlich regelmäßig, also mindestens ja einmal im Jahr, hast du gemeint. Aber gibt es dann auch öfters die Fälle, dass ihr das Thema dahingehend evaluiert, dass ihr sagt, okay, jetzt gibt es Substanzen, die wir sogar von der Liste wieder nehmen müssen, weil wir gemerkt haben, dass es doch in die falsche Richtung geht?
Ja, natürlich. Zum Beispiel Koffein. In den Anfängen der Verbotsliste war Koffein auf der Liste, weil man sich dort einen Leistungsvorteil sah. Mittlerweile wissen wir alle, also Koffein wirkt bei jedem anders. Manche können zwei Kannen am Morgen trinken und haben einen latenten Effekt und andere brauchen den Espresso nur riechen und haben den ganzen Tag das Gefühl, sie sind unterwegs. Also von daher sind das Substanzen gewesen, die dann auch in dem Monitoring tatsächlich dazu führten, dass die Kriterien, also Leistungssteigerung, Gesundheitsgefahr oder ein Verstoß gegen den, ja, gegen den Fairness-Gedanken, gegen den Geist des Sports, dass diese Kriterien nicht erfüllt sind und dann geht es dann wieder von der Liste runter. Aber ist leider eher selten der Fall, weil es dann doch immer Fälle gibt, wo man am Ende des Tages doch eine Leistungssteigerung nachweist und es sind dann eher dann Substanzen, die auf die Liste dazukommen, als dass sie runtergenommen werden.
Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, die Liste wird von Jahr zu Jahr einfach länger.
Ja, letztlich schon. Aber wie gesagt, dem Umstand geschuldet, dass es tatsächlich auch immer mehr Substanzen gibt, die ausprobiert werden, und die dann tatsächlich irgendwo auch den Unterschied machen. Und da müssen wir ja auch dabei bleiben. Es ist ja nicht so, dass wir von 0 auf 100 springen mit einem Dopingmittel, sondern ja, eine Sekunde, eine halbe Sekunde, eine Hundertstel. Das ist das, was verbessert werden soll, um tatsächlich den sportlichen Erfolg zu erhöhen. Und da ist es natürlich in der Tat schon sehr, sehr schwierig, eine Differenzierung zu machen.
Schauen wir jetzt zum Abschluss noch so ein bisschen auf die Zukunft, weil es gibt, wenn wir das Thema Doping ansprechen, schon ein aktuell sehr, sehr krasses Thema, was auch sehr polarisiert und ja, auch so ein bisschen aus dem Nichts kam, beziehungsweise vielleicht hast du auch so ein paar mehr Insights. Ich spreche jetzt über die Enhanced Games 2026, also manche nennen sie auch die Dopingspiele. Wie steht ihr denn eigentlich zu solch einer krassen Entwicklung, die sich da jetzt ergeben hat?
Also diese Enhanced Games lehnen wir absolut ab. Sie setzen absolut falsche Reize, bieten falsche Vorbilder, und was ganz elementar ist, blenden völlig den Gesundheitsaspekt aus. Gerade wir in Deutschland haben mit der Vorgeschichte gerade im DDR-System, aber auch in Westdeutschland ganz klare Erfahrungen damit gemacht. Bis heute gibt es Dopingopfer, die an den Schäden vom Zwangsdoping leiden. Und da kann mir keiner sagen, auch wenn das jetzt irgendwo angeblich unter staatlicher oder unter ärztlicher Aufsicht einnehmen möchte, dass das gesünder ist. Ist es nicht. Man mögt sich da vielleicht als Mitte-20-Jährige keine Gedanken machen, aber da rate ich nur, vielleicht mal mit den Dopingopfern zu sprechen, die jetzt 30 Jahre, 40 Jahre älter sind. Da ist keiner dabei, der sagt, Mensch, auch das bisschen Doping, das war nicht gefährlich, das hatten wir im Griff. Nein, war nicht so. Und insgesamt, wie gesagt, falsche Anreize, völlig falsche Situation. Aber ein Aspekt ist natürlich nicht auszublenden. Warum machen die Athletinnen und Athleten das? Auch damit haben wir uns ja beschäftigt. Und wenn es da im Endeffekt einen finanziellen Anreiz gibt, der das überwiegt, was möglicherweise an Gesundheitsgefahr da ist, dann ist das ernst zu nehmen. Dann ist ganz klar auch von unserer Seite zu appellieren an diejenigen, die hier Sportfördersysteme aufbauen, die Athletinnen und Athleten finanziell unterstützen, sich darüber Gedanken zu machen, ob nicht doch ein bisschen mehr aus dem ohnehin durch Sponsoren und durch entsprechende Einnahmen gefüllten Topf an die Athletinnen und Athleten auszuzahlen ist. Denn dann kommen wir, glaube ich, gar nicht in die Situation, solche Art der Menschenversuche, der Dopingspiele von irgendwelchen Milliardären, die sagen, ich habe einen Spaß daran, da uns Athleten hinzusetzen und zu gucken, welcher Zaubertrank am besten wirkt, dass wir dann gar nicht in die Situation kommen.
Aber wie sehr beschäftigt euch dieses Thema auch? Also habt ihr da auch so ein bisschen, sage ich mal, so ein, ja, so ein journalistisches Team auch dahinter, was so ein bisschen auch, sage ich mal, ermittelt bei dem Thema, weil es ja schon auch wirklich, also zumindest für uns was war, was so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ich weiß nicht, ob ihr da schon früher Bescheid wusstet, aber ich muss sagen, ich war völlig baff, als ich davon gehört habe, dass es sowas geben soll und dass es jetzt ja wirklich auch mit viel Geld umgesetzt wird.
Also die Situation, dass immer mal gesagt wird, da gibt doch das Doping frei, lass doch mal gucken, wenn alle dopen, wer der Schnellste oder der Beste ist. Das gab es eigentlich schon immer. Neu war in der Tat, dass es sich Milliardäre zur Aufgabe gemacht haben, zu sagen, komm, wir packen da mal Geld hin und schauen uns das mal wirklich an, wie das umzusetzen ist. Das war in der Stringenz und in der Schnelligkeit, wie es umgesetzt wurde, neu für uns, aber wir hatten das schon auf dem Schirm. Und haben jetzt auch natürlich ein umfassendes Maßnahmenpaket, also nicht nur eine Haltung, die wir klar und deutlich jederzeit äußern, sowohl kommunikativ als auch in jeglicher Form von Interviews und Darstellungen, sondern eben auch adressiert an die Politik, an die Sportverbände, da klare Kante zu haben. Wir in Deutschland zum Beispiel haben ein klares Anti-Doping-Gesetz. Also selbst wenn man Doping jetzt gut findet, ist das Verbringen von Dopingsubstanzen, anabole Steroide oder dergleichen in den Körper eine Straftat in Deutschland. Mhm. Und da muss ich mir überlegen, ob ich dann nochmal einen Fuß nach Deutschland setze, wenn ich an solchen Games mit dran teilnehme. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Staatsanwalt oder eine Polizei mal vor der Tür steht und mal ein paar unangenehme Fragen stellt, ist schon sehr hoch. Und da muss ich mich fragen, ist es das wert? Ich weiß nicht. Und ist es dieser Gesundheitsaspekt wert? Ich glaube auch nicht. Also kein Geld der Welt ist, glaube ich, so wertvoll, dass man am Ende des Tages sagt, Mensch, mit 40 oder 50 sterbe ich eines plötzlichen Herztodes, nur weil ich vielleicht mal 10, 15 Jahre vorher Dopingsubstanzen genommen. Also von daher gehen wir schon in vielen Bereichen dagegen vor. Und überrascht hat es uns letztlich nicht, außer dass es so schnell kam.
Ja, das hast du gut zusammengefasst. Auf jeden Fall echt ein krasses Thema. Ja, lass uns doch so ein bisschen auf deine Vision auch schauen. Also wie sieht so auch deine persönliche Vision aus für einen sauberen Sport in Deutschland? Weil du bist jetzt schon sehr, sehr lange dabei bei der NADA. Wir merken, du bringst sehr viel Expertise mit. Das ist auch so ein bisschen deine Passion, dieses Thema. Würdest du sagen, dass wir irgendwann auch sagen können, wir sind jetzt auf dem richtigen Weg oder sind wir vielleicht auch schon auf dem richtigen Weg? Also nimm uns mal so ein bisschen mit in dein Gedankenspiel.
Also als ich bei der NADA angefangen habe, war noch so eine Situation da, dass Sportverbände, auch Athletinnen und Athleten, das Thema Doping überhaupt nicht interessiert hat, weggedrückt haben, auch gar nichts wussten darüber. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm geändert. Also gerade unsere Präventionsarbeit hat da super Fortschritte gemacht. Wir sind akzeptiert in den Verbänden. Natürlich ist ein Dopingfall, der im Verband aufkommt, immer doof. Ja, das passt nicht rein, wenn man den potenziellen Medaillenkandidaten kurz vor den Winterspielen oder wo auch immer aus dem Verkehr zieht. Das passt nicht rein und dementsprechend wird es immer dann auch eine entsprechende Reaktion darauf geben. Aber es hat sich schon deutlich verbessert. Und ganz wichtig ist für mich, dass die Athletinnen und Athleten selbst sagen, Mensch, wir trauen euch das zu, bei der NADA die Anti-Doping-Arbeit so umzusetzen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir uns aufgehoben fühlen, dass wir, auch wenn wir Fragen haben, wenn wir Dinge nicht verstehen, uns an euch wenden können. Und wenn wir dieses Feedback kriegen, und das haben wir oftmals, dann denke ich, kann man schon sagen, dass wir auf einem guten Weg sind.
Und jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine etwas kontroverse Frage. Glaubst du, dass es irgendwann wirklich eine dopingfreie Welt geben wird? Oder ist es vielleicht ein Ideal, was wir eigentlich nie erreichen können?
Also ich glaube, das zeigt die Historie. Es gibt immer Situationen, wo man auch in einem Wettbewerb und dann letztlich auch im sportlichen Wettbewerb versucht, seinen Vorteil zu suchen. Der Sport ist ja darauf ausgerichtet, höher, schneller, besser. Mhm. Ja, die Athletinnen und Athleten trainieren jeden Tag, um besser zu werden. Und da können ganz, ganz unterschiedliche Gedanken kommen, die sagen, Mensch, kann ich das nicht gegebenenfalls durch eine Substanz oder eine Methode noch mal ein bisschen beschleunigen? Gerade wenn ich verletzt bin und wieder zurück will, gerade wenn ich einen Down, einen Tief habe. Das sind Dinge, die wir versuchen dann aufzugreifen, den Athleten dort unter die Arme zu greifen und sagen, pass mal auf, du schaffst es auch ohne medizinische Hilfe, du schaffst es vor allen Dingen mit einem starken Kopf und mit einer guten Umgebung. Das ist, glaube ich, das Ziel. Dass wir den Sport komplett dopingfrei kriegen, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass wir ihn reflektierter hinbekommen und auch schon viele gute Schritte gemacht haben.
Ein schönes Statement zum Abschluss, lieber Lars. Wir sind tatsächlich am Ende der Folge angekommen. Knappe Stunde haben wir voll gemacht. Es war super spannend. Du hast uns tatsächlich in deine NADA-Welt mitgenommen. Und ich würde fast sagen, also wahrscheinlich verkörpert ja kaum einer mehr die NADA wie du. Und total spannend auch so zu hören, wie so dein Weg war und wie ihr aber auch in eurer tagtäglichen Arbeit umgeht, was für Eckpfeiler es in eurer Arbeit auch gibt. Also dass die Prävention auch wirklich so eine enorm wichtige Säule bei der Kanada ist. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so eine Message, die jetzt hier bei diesem Podcast herausgekommen ist, so die sich herauskristallisiert hat. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Themenfeld, in dem ihr arbeitet und ein Themenfeld, was vor allem sehr viel Kommunikation erfordert. Und deswegen finden wir es super schön, dass du heute bei uns warst, dass du auch so offen und ehrlich mit uns geredet hast. Also vielen lieben Dank dafür. Das ist nicht selbstverständlich. Wir möchten auch natürlich unseren Zuhörern einen Dank aussprechen. Schön, dass ihr auch wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Lieber Lars, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne jetzt überlassen. Nutze die Möglichkeit, in deinen Worten zu erklären, was der Sport für dich bedeutet. Hinterlasse deine Message, die Bühne gehört dir.
Sport ohne Doping ist aus meiner Sicht das Normale. Ich setze mich gerne mit den Kolleginnen und Kollegen der NADA, mit einem passionierten Team für den Sport ein, für den sauberen Sport, für den Schutz der sauberen Athletinnen und Athleten. Denn Sport ist absolut liebenswert.